Das Projekt, das er hatte, war aber riesig. Und auch die Manuskripte, die entstanden sind, sind riesig. Heute sind wir in der glücklichen Situation, dass fast alle Manuskripte veröffentlicht worden sind. Es wurde ja schon erwähnt, also bei meiner Vorstellung, dass ich auch beteiligt bin an der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Also wahrscheinlich kennen die meisten von euch eine blaue Werkausgabe von Marx und Engels, die MEW, Marx-Engels-Werke. Nett, früher waren sie mal billiger, heute sind sie nicht mehr ganz so billig, aber noch einigermaßen erschwinglich. Das sind mittlerweile 43 Bände. Hört sich viel an. Sieht auch im Bücherregal erstmal ganz gewaltig aus, wenn man die da alle stehen hat. Die Mega, um die es hier ging, die ist noch ein bisschen gewaltiger. Da soll also wirklich alles veröffentlicht werden, was an Schriften von Marx und Engels übrig geblieben ist, an Manuskripten. Die wird, wenn alles fertig ist, die stolze Zahl von ca. 120 Bänden aufweisen. Wichtig für den Zusammenhang, über den ich hier sprechen möchte, Kritik der politischen Ökonomie, ist die Mega deshalb, weil die Originalmanuskripte des Kapitals und auch die vorbereitenden Manuskripte hier zum ersten Mal vollständig zugänglich werden. Marx hat nämlich, wie gesagt, nur den ersten Band des Kapitals veröffentlicht. Band 2 und 3 wurden von Engels veröffentlicht nach dem Tod von Marx. Und Engels musste dazu auf ganz unterschiedliche Manuskripte zurückgreifen. Für den dritten Band gab es nur ein Manuskript im Wesentlichen aus dem Jahr 1865, also ein relativ altes Manuskript. Für den zweiten Band gab es jüngere Manuskripte, die aber sehr verschieden ausgearbeitet waren. Den zweiten Band musste er aus 8 verschiedenen Manuskripten zusammenstellen, die im Laufe von 10 Jahren zwischen 1868 und 1878 entstanden sind. Musste er das zusammenstellen. Und hat auch, um das für die Leser und Leserinnen halbwegs verdaulich zu machen, hat er auch ziemlich editorisch eingegriffen. Also das, was man in Band 2 und Band 3 liest, das ist nicht mehr Original Marx, sondern das ist ein redigierter, zum Teil geglätteter, zum Teil auch in einer problematischen Weise geglätteter Marx. Den Original Marx uns anzuschauen, die Chance haben wir eigentlich erst jetzt mit der Mega, die zwar noch lange nicht fertig ist, aber zumindest diese Kapitalmanuskripte sind nun einigermaßen vorhanden. Gut, nun, ich sehe schon, die Zeit schreitet gnadenlos voran. Ich will wenigstens kurz zu meinem letzten Punkt kommen, nachdem ich da ja so darauf hingearbeitet habe, dass diese Kritik der politischen Ökonomie, die da im Kapital vorliegt, so wichtig sei, will ich wenigstens gegen Ende jetzt kurz skizzieren, was ist eigentlich das Spezifische dieser Marxischen Kritik der politischen Ökonomie und warum ist es auch so wichtig, dass man sich heute damit auseinandersetzt. Zunächst mal, deswegen betone ich Kritik der politischen Ökonomie, das war zwar nur der Untertitel vom Kapital, aber dieser Untertitel, der war gleichzeitig ein Programm. Marx hat als Untertitel nicht etwa gewählt, neue politische Ökonomie. Also politische Ökonomie in dieser Zeit, das nur nebenbei, war so die gängige Bezeichnung für ungefähr das, was heute als Volkswirtschaftslehre, Staatskunde bezeichnet wird. Das ist kein Marxischer Begriff, politische Ökonomie, den Begriff gab es schon lange vor Marx. Und er schreibt jetzt aber nicht als Untertitel neue politische Ökonomie oder sozialistische politische Ökonomie, sondern er schreibt Kritik der politischen Ökonomie. Was meint er mit Kritik? Wenn man das Kapital aufschlägt, da findet man natürlich jede Menge Kritik an verschiedenen Ökonomen, an verschiedenen Schulen. Okay, das macht aber jeder Wissenschaftler. Ich nehme an, die meisten von euch studieren, wenn ihr eine Magister- oder Diplomarbeit oder heute heißt es Master-Thesis oder Doktorarbeit schreibt, dann müsst ihr euch auch mit dem Stand der Forschung, wie das so schön heißt, auseinandersetzen, müsst irgendwelchen anderen Leuten ein bisschen ans Schienbein treten, schlicht und einfach, um die Existenzberechtigung eurer eigenen Arbeit beweisen zu können. Also wenn die anderen alle recht haben, ja, warum schreibt ihr da noch was? Also müsst ihr argumentieren, die haben nicht so ganz recht und deswegen forsche ich jetzt an dieser oder jener Stelle weiter. Das war zu Marx-Zeiten auch nicht viel anders, haben auch alle anderen so gemacht. Wenn es nur diese Kritik gewesen wäre, also wenn Marx nur gemeint hätte mit Kritik der politischen Ökonomie, er kritisiert jetzt andere Ökonomen, dann wäre dieser Titel eine wahnsinnige Übertreibung gewesen. Er hat aber was anderes damit gemeint. Kritik der politischen Ökonomie, der Titel, weiß nicht, ob hier vielleicht jemand auch Philosophie studiert oder an Philosophie interessiert ist, erinnert an einen anderen berühmten Titel deutscher Philosophen, Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Bei dieser Kritik der reinen Vernunft von Kant ging es darum, eine gesamte Wissenschaft, die Metaphysik, es war im 18. Jahrhundert eine Wissenschaft, zu kritisieren, ihre Grenzen aufzuweisen. Also Kritik der reinen Vernunft sollte ausdrücken, was ist überhaupt an einer rationalen Metaphysik noch möglich. Marx hat so einen ähnlichen Anspruch, Kritik der politischen Ökonomie. Er will eine gesamte Wissenschaft kritisieren. Er will eine gesamte Wissenschaft kritisieren, ihre Grundkategorien, ihre Fragestellungen. Ich will, um diesen Anspruch zu illustrieren, einen Satz vorlesen, den er im ersten Kapitel des Kapitals geschrieben hat. In diesem ersten Kapitel entwickelt er ja die Anfänge seiner Werttheorie, stellt also einen Zusammenhang von Wert und Arbeit her, den es allerdings auch schon in der bürgerlichen Ökonomie vor ihm gegeben hat. Also auch diese sogenannte Arbeitswerttheorie ist alles andere als eine Erfindung oder Entdeckung von Marx. Aber er hat was zu kritisieren. Und was er kritisiert, ist Folgendes. Ich zitiere. Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Also Wert und Wertgröße bezeichnet Marx als Form. Darin ist ein Inhalt versteckt, nämlich Arbeit. Und den hat die politische Ökonomie entdeckt. Sie, die politische Ökonomie, hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt. Warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt. Das Zitat muss man sich, finde ich, auf der Zunge zergehen lassen. Zuerst spricht der Marx ein Lob aus gegenüber der politischen Ökonomie. Er sagt, sie hat, wenn auch unvollkommen, den Inhalt entdeckt, der im Wert enthalten ist, nämlich die Arbeit. Was ist seine Kritik? Sie hat niemals die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt. Das heißt, Marx kritisiert nicht etwa ein Ergebnis der politischen Ökonomie. Er sagt nicht, ihr habt da eine falsche Antwort gegeben. Im Gegenteil, er sagt, die Antwort ist im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Was er kritisiert ist, dass bestimmte Fragen nicht gestellt worden sind. Und das ist eine viel fundamentalere Kritik. Eine falsche Antwort kann jeder geben. Man forscht in einer bestimmten Richtung, man übersieht die eine oder andere Sache, die Antwort wird falsch. Okay, der Nächste merkt es, das ist wissenschaftlicher Fortschritt, die Antworten werden korrigiert. Marx kritisiert hier aber fehlende Fragen und wie aus dem Kontext hervorgeht, dass diese Frage fehlt, ist kein Zufall, sondern die ist systematisch bedingt. Das ist eine systematische Blindheit der bürgerlichen Ökonomie. Und das kritisiert er. Er kritisiert also diese Wissenschaft in ihrem Fundament. Und das ist nicht bloß ein Beiwerk im Kapital, sondern das ist ein ganz zentraler Aspekt, der von der Darstellung kapitalistischer Verhältnisse überhaupt nicht abtrennbar ist. Darstellung und Kritik, die Darstellung ist zugleich Kritik, schreibt er in einem Brief an Ferdinand Lassalle. Also das ist der erste Aspekt, die Bedeutung von Kritik einer gesamten Wissenschaft, die Kritik der politischen Ökonomie auszeichnet. Der zweite Aspekt, auf den ich hinweisen will, ist der Gegenstand des Marx'schen Kapitals. Das werdet ihr vielleicht sagen, naja, komische Frage, Gegenstand ist der Kapitalismus oder kapitalistische Produktionsweise. Was soll da jetzt so Besonderes dran sein? Eine beliebte Kritik an Marx besteht ja darin, dass man sagt, na schön, das Buch ist ja jetzt 140, 150 Jahre alt. In der Zwischenzeit hat sich ja so viel geändert. Vielleicht war das ja im 19. Jahrhundert ganz passend für den Kapitalismus. Aber heute sieht doch alles ganz anders aus. Also vergesst Marx. Nicht also der Ralf Dahrendorf, den du vorhin erwähnt hast, der und viele andere würden so argumentieren, das ist auch gar nicht so schlecht, dass da heute keiner mehr über ihn redet, der hat uns sowieso nichts mehr zu sagen. Nur da ist jetzt wirklich die Frage, was war denn sein Gegenstand? Wenn Marx lediglich den englischen Kapitalismus seiner Zeit analysiert hätte, also 1867 erscheint der erste Band und er guckt sich halt um, was passiert da so außen herum, dann wäre das Buch in der Tat überholt. Das ist aber nicht der Gegenstand von Marx gewesen. Im Vorwort zur ersten Auflage hält er fest, er nimmt seine Beispiele aus England, weil das fortgeschrittenste Land ist, aber sie illustrieren nur meine theoretische Entwicklung. Der Gegenstand des Buches ist also eine bestimmte theoretische Entwicklung. Am Ende vom dritten Band charakterisiert er diese theoretische Entwicklung, wie ich finde, sehr, sehr einleuchtend. Da sagt er nämlich, es kam mir darauf an, hier darzustellen, jetzt wörtlich, die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. Idealer Durchschnitt. Was heißt das? Ein empirischer Durchschnitt, unter dem können wir uns was vorstellen. Da guckt man sich halt irgendwie 4, 5 Länder empirisch an, guckt sich an, was haben die gemeinsam, und das wäre dann ein empirischer Durchschnitt. Aber den will Marx nicht darstellen. Er will den idealen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise darstellen. Und dieser ideale Durchschnitt, das ist sozusagen das Kapitalistische am Kapitalismus. Also das, was für den Kapitalismus notwendig ist, das, was den Kapitalismus charakterisiert in seinem Kern, wann immer wir von Kapitalismus reden, die Eigenschaften, die will er analysieren. Wenn ihm das gelungen ist, und ob ihm das gelungen ist, da muss man das Buch wirklich lesen, das kann man nicht einfach im Vorhinein schon sagen, aber wenn ihm das gelungen ist, oder wenn ihm das wenigstens in Ansätzen gelungen ist, diesen idealen Durchschnitt zu analysieren, dann ist sein Buch auf jeden Fall heute noch aktuell. Dann haben diese 140 Jahre, seitdem es zum ersten Mal erschienen ist, haben die keine Bedeutung. Allerdings, ein bisschen Salz in der Suppe ist auch an dem Punkt drin, idealer Durchschnitt heißt, die Darstellung bewegt sich auf einem sehr abstrakten Niveau. Wenn man jetzt 3 Bände Kapital gelesen hat, dann hat man noch lange nicht alle Probleme begriffen und gelöst, die notwendig sind, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu analysieren. Aber man kommt nicht, das wäre meine These, man kommt nicht darum herum. Und das will ich jetzt in dem allerletzten Punkt, und dann mache ich auch schon Schluss. Ich sehe schon die skeptischen Blicke an meiner Seite. In einem allerletzten Punkt deutlich machen. Es gibt auch ein berühmtes Zitat aus dem Vorwort von der Erstauflage wo Marx schreibt, Grundeigentümer und Kapitalist erscheinen in diesem Buch keineswegs in rosigem Licht. Aber, schreibt Marx, es kommt mir hier nicht auf die Personen an. Die Personen sind nur Personifikation ökonomischer Kategorien und Interessen in diesem Buch. Also sie tauchen in diesem Buch im Kapital auf, nur insofern sie Personifikation ökonomischer Kategorien sind. Er weiß natürlich, die Personen sind noch ein bisschen mehr als Personifikation ökonomischer Kategorie, aber das ist der Aspekt, der ihn in seinem Buch Das Kapital interessiert. Was heißt es nun, Personifikation ökonomischer Kategorie? Das soll heißen, der Kapitalismus stellt einen sachlichen Zusammenhang her, einen Zusammenhang ökonomischer Formen, der einen Rahmen bildet für alle individuellen willentlichen Handlungen. Die Handlungen sind zwar Resultat eines freien Willens, aber der Inhalt dieses Willens ist durch das ökonomische Verhältnis gegeben. Es ist mein freier Wille, ob ich morgen früh mit Geld einkaufen gehe oder nicht. Ich habe bloß in dieser Gesellschaft keine andere Chance, als mit Geld einkaufen zu gehen. Also mein freier Wille, der dann in einem Kaufvertrag mit einem Verkäufer resultiert, ist bestimmt dadurch, dass wir in einer kapitalistischen Marktwirtschaft leben, wo getauscht wird, wo Geld verwendet wird, wo kapitalistisch produziert wird, wo Profit der einzige Zweck der Produktion ist. Also alle diese Formen sind vorausgesetzt, bevor ich überhaupt anfange zu handeln und dann wunderbar frei meine Individualität entfalte, genau in der Weise, die zum Kapitalismus passt. Das hat Konsequenzen nicht allein jetzt für einzelne Personen, sondern es hat auch Konsequenzen für die ganzen Klassen. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass einer der auffälligsten Unterschiede zwischen dem Kommunistischen Manifest von 1848 und dem Kapital von 1867, also knapp 20 Jahre später, darin liegt, dass das Kommunistische Manifest mit den Klassen anfängt, völlig selbstverständlich von Klassen spricht, alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, und das Kapital 20 Jahre später mit den Klassen aufhört. Es fängt mit der Ware an, mit der allgemeinsten ökonomischen Formbestimmung. Es geht zu Geld, es geht zu Kapital und da auch zunächst mal zum Kapital als einer Form des Werts, bevor über den Kapitalisten geredet wird und so weiter. Das heißt, es sind zunächst mal ökonomische Formen zu entwickeln, wie etwa die Lohnform. Die Lohnform ist uns allen selbstverständlich, die wird von Marx dechiffriert als eine Verkehrung des tatsächlichen Verhältnisses. Im Austausch zwischen Kapital und Arbeit wird der Wert der Arbeitskraft, also des Arbeitsvermögens, bezahlt. Und dieser Wert besteht darin, die Mittel zu bekommen, die nötig sind, damit sich die Arbeitskraft reproduzieren kann, damit auch morgen noch Ausbeutung möglich ist. Das ist sozusagen der Inhalt des Lohns. Es scheint aber, als würde im Lohn die tatsächlich geleistete Arbeit bezahlt. Es scheint, als würden sich Kapitalist und Arbeiter als völlig gleichberechtigte Tauschpartner gegenüberstehen, der eine gibt seine Arbeit, der andere gibt den Lohn und man kann dann darüber reden, ob der Lohn angemessen ist oder nicht, ob er gerecht ist oder nicht. Und so laufen ja auch die üblichen Diskurse ab. Sind die Verteilungsverhältnisse gerecht? Gibt es irgendwelche Gerechtigkeitslücken in der Gesellschaft? Dieser ganze Diskurs über Gerechtigkeit stellt aber die kapitalistische Grundlage überhaupt nicht in Frage. sondern ist zunächst mal nur eine Frage, ob innerhalb dieser Grundlage etwas gerecht ist, und innerhalb dieser Grundlage entwickelt sich ein bestimmtes Bewusstsein und entwickeln sich auch Kämpfe um diese immanenten Ziele. Über die Lohnform schreibt Marx im ersten Band des Kapitals: Auf ihr beruhen alle Gerechtigkeitsvorstellungen und Freiheitsillusionen sowohl des Arbeiters wie des Kapitalisten. Also diese Lohnform, die Vorstellung, es wird Arbeit bezahlt, es gibt sozusagen einen gerechten Tausch zwischen Arbeit und Kapital, und jetzt muss man sich über die Bedingungen der Gerechtigkeit unterhalten, die ist strukturierend sowohl für Arbeiter wie für Kapitalisten. Im dritten Band nimmt er dieses Thema auf, am Ende des dritten Bandes behandelt er die sogenannte trinitarische Formel, also die Vorstellung, es gibt drei sachlich unabhängige Produktionsfaktoren, Kapital, Arbeit und Land, die wirken zusammen, bringen ein Produkt hervor und bekommen dann in Gestalt von Lohn, Profit und Grundrente eine Entschädigung für ihre Beteiligung an der Produktion. Im Übrigen die Theorie, mit der heute noch fast jedes Volkswirtschaftslehrbuch anfängt. Also das zu kritisieren war für Marx selbstverständlich, was hier in diesen heiligen Hallen wahrscheinlich ebenfalls als der ökonomischen Weisheit letzter Schluss gelehrt wird. Diese trinitarische Formel ist aber nicht bloß etwas, was sich jetzt Ökonomen ausgedacht haben, sondern das Argument von Marx ist, die kapitalistische Wirklichkeit selbst bringt solche Vorstellungen hervor. Lohnform, Profit als Frucht des Kapitals, das sind spontane Bewusstseinsformen, die in der kapitalistischen Gesellschaft entstehen und die damit auch Klassenbewusstsein strukturieren. Also die Klassen, die wir in der kapitalistischen Gesellschaft haben, sind tatsächlich kapitalistische Klassen, also in diese Gesellschaft zunächst mal eingebundene, verwobene Klassen. Das heißt nicht, dass die sich nicht davon lösen könnten, aber es gibt keinen Automatismus. Was Marx also in seinem Optimismus im Kommunistischen Manifest gedacht hat, naja, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die kämpfen, dabei entwickeln sie Bewusstsein und werden revolutionär. Das ist, wenn man das Kapital sorgfältig liest und studiert, ist eigentlich klar, dass es überhaupt keinen Automatismus gibt. Sowas kann passieren. Natürlich können Lernprozesse stattfinden, aber die sind keineswegs notwendig. Und wenn sie mal stattgefunden haben, gibt es auch keine Gewähr dafür, dass die sich dann fortsetzen. Also eine Regression, ein Zurückfallen ist jederzeit möglich und ist auch jederzeit und hat auch historisch nicht selten stattgefunden. Das Projekt, dieses kritische Projekt bei Marx, bricht allerdings an der Stelle ab. Also das Kapitel über die Klassen blieb unvollendet. Auch ein guter Teil seines weiteren Programms, also er hatte auch noch vor, eine Analyse des Staates und des Weltmarkts zu schreiben, blieb ebenfalls liegen. Insofern ist diese Kritik der politischen Ökonomie ein riesiger, unvollendeter Torso, ist aber auf der anderen Seite auch gar nicht so schlecht, weil das ganze Werk dann eben nicht so erschlagend wirkt, wie so ein vollständiges Werk es vielleicht eventuell wirken würde. Aber für uns, also die wir da dran interessiert sind, und ich hoffe ja zumindest, dass wenigstens einige der Anwesenden auch ein Interesse dran haben, den Kapitalismus vielleicht irgendwann mal loszuwerden, ist das auch eine Art von Aufgabe, an dieser Baustelle weiterzubauen, die Argumentationen und die Analysen zu schärfen, damit wirklich vielleicht in der Zukunft da mal dieses Missile draus wird, von dem Marx gesprochen hat, was man dann den Kapitalisten und Grundeigentümern entgegenschleudert, wo sie vielleicht nicht nur erschrecken, sondern vielleicht dann auch mal tatsächlich eine andere Form von Gesellschaft möglich wird.